Der Rabe kommt ganz aufgeregt zu seinem Weibchen zurück. Du glaubst ja gar nicht, was heute bei den Menschen passiert ist. Ich sitze wie so oft da oben in meinem Winkel auf den großen Quadensteinen. Es waren viele Leute da. Ja, es sind meistens viele Leute da. Und morgens haben die Krämer ihre Stände aufgebaut. Die meisten verkaufen ihre Tauben wie immer, unsere armen Artverwandten. Einige der Menschen tauschten Geld um, wie immer. Und sie hatten auch damit begonnen, wie immer. Und der Geräuschpegel war wie sonst auch. Und nun kam etwas, nein, nicht eine Gruppe von Pilgern, auch nicht eine Kohorte der römischen Armee. Es kam auch nicht die jüdische Tempelwache herein. Eigentlich war es nur einer. Ein Mann. Aber der hat den ganzen Laden sowas von aufgemischt. Ich glaube, er war schon ein paar Mal da. Und plötzlich geht er dahin, schmeißt die Tische um, schreit sie an und schickt sie alle im Wohnbogen raus. Aber denk nicht, dass es jetzt ruhig geworden wäre. Nein. Plötzlich kamen da einige daher. Naja, wir kennen sie. Aber normal sind die ja vor dem Tempel, außerhalb. Die dürfen ja da nicht rein. Die Menschen, die berufen sich da auf etwas, was da einer früher mal gesagt hat. Und ja, geht halt gar nicht. Aber die da von draußen haben sich angeschlemmt. Wie so ein paar flügellahme Krähen sind sie dahergekommen. Mitten hinein in den Tempel. Eben da, wo er stand. Ach, ich habe dir noch gar nicht gesagt, wer er war. Dieser Mann da aus Nazareth. Jesus nennen sie ihn. Und scheinbar ist sein Vater Zimmermann. Und du denkst jetzt, der hätte jetzt rausgeschmissen. Sollte man ja denken. Aber gerade so war es nicht. Gerade die hat er zu sich kommen lassen. Er hat sie, frag mich nicht wie, berührt und heil gemacht. Die sind rausgelaufen. Die haben niemanden mehr gebraucht. Aber jetzt gab es da ein paar andere, denen ist hier der Kopf geplatzt. Die hochgekleideten Herrschaften, die hohen Priester, Pharisäer, die führende Theologenschaft, die wichtigen Leute im Tempel. Kannst du dir vorstellen, was die für Augen gemacht haben? Aber bevor die gerade so loslegen wollten und erst mal tief durchgeschnauft haben, sind da plötzlich Kinder reingeströmt. Kinder. Die haben gejubelt, geschrieben, gejauchzt. Die haben da was zitiert. Ich glaube, das ist bei den Menschen ein bekanntes Wort. Hosianna, dem Sohn Davids, haben die geschrien. Immer und immer, immer wieder. Keine Ahnung, wer dieser David ist. Wir Krähen kennen den ja nicht. Aber sein Sohn hat mächtig Eindruck bei denen gemacht. Also so richtig schön haben sie nicht gesungen. Aber laut und begeistert. Aber jetzt war es den hohen Herrschaften zu viel. Nein, nicht, dass sie die Kinder rausgeschmissen hätten. Sie sind zu diesem Jesus gegangen und, aber Frau, du siehst ja, ich bin ganz aufgeregt, um das zu erzählen. Und du weißt ja, die Menschen, die schreiben solche Dinge manchmal auf. Also deswegen einmal der Reihe nach. Und Jesus ging in den Tempel hinein und trieb heraus Käufer und Käufer im Tempel und stieß die Tische der Geldwechsler um. Die Stände der Taubenhändler und sprach, geschrieben, Zitat aus Jesaja 56, mein Haus soll ein Bethaus heißen, ihr aber macht eine Räuberhöhle daraus. Und es gingen zu ihm Blinde und Lahme im Tempel und er heilte sie. Als aber die hohen Priester und Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat, und die Kinder, die im Tempel schrien, Hosianna, dem Sohn Davids, entrüsteten sie sich. Sprachen zu ihm, hörst du auch, was diese sagen? Jesus antwortete ihnen, ja. Habt ihr nie gelesen? Aus dem Munde der Unmündigen und Säuglinge hast du dir Lob bereitet? Und er ließ stehen und ging zur Stadt hinaus nach Bethanien und blieb dort über Nacht. Schauplatz des Geschehens ist der Tempel, der Ort, an dem Israel seinem Gott begegnen kann, jedenfalls in besonderer Weise begegnen kann. Aber damit das möglich war, damit das überhaupt ging, musste man ein paar Vorkehrungen treffen. Man musste eine spezielle Währung sich besorgen, denn unreines Geld von draußen durfte nicht benutzt werden, um damit die Tempelsteuer zu bezahlen. Und man musste Opfertiere erwerben, und damit man die nicht über den langen Weg in der Hitze von daheim mitbringen musste, konnte man die dort eben kaufen. Dafür gab es Händler, die solche Tiere oder solche Spezialwährungen bereitstellten. Ist doch okay, ist doch ganz praktisch. Was soll denn daran verkehrt sein? Ein Tempelgottesdienst mit seinen Formalismen, mit seiner Heiligkeit, macht eben bestimmte Dienstleistungen nötig. Und kein anderer als Gott selber hatte ja das angeordnet, dass da diese Heiligkeit durch solche Dinge hergestellt werden soll. Und die frommen Tempelbesucher, die waren vor den Kopf gestoßen. Sie wollten doch Gott begegnen, zu ihm beten, ihn loben, ihn opfern, was wir heute Morgen hier ja auch tun. Und nun kommt dieser Jesus und kippt die Tische um und wirft diese ganzen Dienstleister zum Haus hinaus. Wie sollen die denn jetzt zu Gott kommen können? Ohne die Münzen, ohne die Opfertiere. Wenn es den Tempelservice nicht mehr gibt, dann gibt es auch keinen Zugang zu Gott mehr. Und als sie da noch so stehen und denken, wie das Ganze denn jetzt für sie überhaupt noch weitergehen kann, da kommen andere in den Tempel herein. Blinde, Lahme, die vielleicht geführt, getragen, gestützt wurden. Und das war ja für sich ganz eigener Skandal. Denn sie kannten ja das Wort aus 2. Samuel 5. Ein Blinder und ein Lahmer soll nicht in das Haus des Herrn kommen. Ein Wort aus den Zeiten Davids. Weiter als bis zum Vorhof durften diese Menschen mit ihren Gebrechen nicht kommen. Denn wer ein Leid hatte, der musste ja offensichtlich von Gott gestraft sein. Und wer von Gott so sichtbar gestraft wurde, der konnte ja nicht in das Heilige des Tempels kommen. So richtet Gott Recht. Der Gerechte empfängt Segen und die Geschlagenen müssen also Gottlose sein, dürften also nicht in die Gegenwart Gottes kommen. Kann ja nicht sein. Aber jetzt passiert eben genau dieses No-Go. Die bleiben nicht draußen stehen, die lassen sich nicht mehr aufhören. Die Unreinen betreten das Heilige. Und sie gehen da nicht nur ganz verschämt an die äußersten Ränder. Nein, die kommen mitten vorne rein, dass alle es sehen können, eben dahin, wo sie sich Hilfe versprechen. Und Jesus sieht diese Bedürftigkeit, sieht dieses Vertrauen. Und er wirft eben nicht wegen irgendwelcher formalen Vorschriften. Er macht das, wozu er in die Welt gekommen ist. Er macht sie gesund, er heilt. Der Heiland heilt. Hier werden also nicht nur ein paar Tische umgestoßen, hier werden fromme jüdische Grundregeln über den Haufen gekippt. Gott verwehrt Zugang zum Heiligtum, wenn er über Geld und Opfer gesucht wird. Und er öffnet den Zugang zum Heil für Blinde, Lahme, Benachteiligte. Und er tut das, ohne dass er dafür Worte gebraucht. Sein Handeln spricht für sich. Wer zu Gott will, muss zu mir kommen. Und so hört der bisherige Opferkult auf. Und wer jetzt weiterhin diesen, allein diesen Weg beschreiten will, der landet dann in der Sackgasse. Es ist gerade umgekehrt. Die, die bisher draußen waren, die Aussätzigen, die Hinausgeworfenen, die man sich vom Leib gehalten hat, die sind jetzt hier mittendrin. Und es wird klargestellt, Krankheiten und Gebrechen sind nicht göttliches Gericht, sondern sie sind gelegt für Jesus, um ein Zeichen zu setzen. Das war so die Frage, wer darf denn ins Gotteshaus kommen? Und dann schließt sich ja die Frage an, ja, wenn man da drin ist, was gehört sich denn im Gotteshaus? Dass man sich anständig benimmt natürlich, dass man gescheit anzogen ist, dass man nicht laut redet und lacht, das ist verkehrt. Aber gleich anschließend ereignet sich nochmal etwas ganz Ungewöhnliches. Da kommen Kinder rein. Nicht die braven Stockacher Kinder, die oft hier vorne sind. Die haben wir ja gesehen. Sondern die haben krakeelt. Nichts Schlimmes, aber dieses Hosianna Davids haben sie wahrscheinlich in ihrer ganzen kindlichen Ungestümtheit von sich gegeben. Die waren nicht bei Adonia und haben einen Sing-Workshop gemacht. Die haben so gesungen und krakeelt, wie es ihnen gerade danach war. Sie hatten nicht die Qualität eines Kinderchors. Steht jedenfalls nichts davon in der Bibel. Aber Jesus weiß diese Kleinen mit ihrer besonderen Kantate nicht von sich, sondern er verteidigt ihr Singen gegenüber den theologischen Autoritäten. Und wie macht er das, so wie er es oft macht? Er schlägt sie sozusagen mit ihren eigenen Mitteln oder entgegnet ihnen in ihrer Weise, indem er ebenfalls ein Bibelwort zitiert, Psalm 8, aus dem Munde der Unmündigen und Säuglinge hast du dir Lob bereitet. Habe ich übrigens letzten Montag auch zitiert, als wir mit unseren Flüchtlingen zusammen waren und da sah ein Neugeborenes ein bisschen rumgequengelt. Da habe ich gesagt, ja, das steht schon in der Bibel, aus dem Munde der Unmündigen und Säuglinge hast du dir Lob bereitet. Dann haben sie das einordnen können, hoffe ich zumindest. Die wahre Kirchenmusik kommt also von solch einer Rasselbande. Aber die führenden Leute entrüsten sich jetzt eigentlich nicht über die Kinder. Das sind nicht ihre wirklichen Gegenspieler, sondern über Jesus. Dass er einfach Ungehöriges tut, was geht. Aber gerade die sogenannten Unmündigen, die sperren ihre Münder auf und stimmen das Messiaslied an. Sie verkündigen in ihrer kindlichen Unbedarftheit, dass dieser Mann hier der Messias ist. Auch wenn die Qualität der Musik möglicherweise zweifelhaft war, der Inhalt des Gesangs, der ist ja nicht von ihnen, Hosianna, dem Sohn Davids, der stimmt. Und der gehört allemal gesagt im Tempel und in einer Kirche. Vielleicht haben sie es ja nur nachgeplappert, weil sie es von den Erwachsenen so gehört haben. Aber Kindermund tut Wahrheit kund. Und es ist auch noch interessant zu wissen, dass dieses Hosianna nicht nur ein Jubelruf ist, sondern dass da auch dieses Herbeisehnen, Komm und Hilf mit drinsteckt. Diese Sehnsucht an den Messias, der die Umstände anders macht und wieder gut macht. Hilf uns, denn du allein bist der, der das auch kann. Das schwingt in diesem Hosianna ebenfalls mit. Was gehört sich im Gotteshaus? Jesus setzt zumindest eigene Maßstäbe und Schwerpunkte. Nicht der perfekte Ablauf ist entscheidend. Nicht die außergewöhnliche Qualität der Musik oder die beeindruckende Rhetorik eines Predigers stehen im Vordergrund. Was sich gehört, dass der eigentliche Herr des Hauses geehrt, gelobt, besungen wird. Mit welchen Mitteln auch immer. Nicht das Äußerliche ist entscheidend, sondern dass es hier wahrhaftig zugeht. Dass der wirklich einzige Helfer herausgehoben wird, dass der einzige Gott geehrt wird. Wer ist nun der Herr im Haus, im Gotteshaus? Wenn Jesus den bisherigen Zugang zu Gott, so wie er bisher da war und beschritten wurde, wenn er diesen Zugang versperrt, dann sagt er, dieser Weg ist zumindest jetzt nicht mehr gültig. Der einzige Weg zu Gott führt über mich, nur über mich. Und wenn er die Kranken hereinlässt und sie heilt, wenn er sich das Konzert dieser Kinder anhört und sich als Sohn Davids rühmen lässt, dann wird klar, da schwätzt nicht nur einer, der halt gerade mal in der Gegend vorbeigekommen ist oder der halt auch mal in Jerusalem in den Tempel wollte und vielleicht noch gut reden kann. Es ist kein geringerer als der Messias selbst in ihrer Mitte. Und wenn Gott kommt, so wussten die Beteiligten, denn sie haben ja die Heilige Schrift gelesen aus Jesaja, Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann werden die Lahmen springen wie ein Hirsch und die Zunge der Stummen wird frohlocken. Vor ihren Augen ist dieses Wort geschehen. Kein Wunder, dass so ein Rabe ganz erregt ist, wenn er seinem Weibchen erzählt, was da passiert bei den Menschen. Jesus Christus ist der Herr im Gotteshaus. Andersrum gesagt, wird es vielleicht besser. Da, wo Jesus ist, da ist Gottes Gegenwart, da ist Gottes Haus. Unabhängig, ob oder welche Mauern da drumherum sind. Denn nur kurze Zeit später wurde dieser prächtige Tempel ja zerstört. Und die Juden beklagen das bis heute. Aber wo zwei oder drei im Namen Jesu versammelt sind, da sagt er zu, da bin ich mit meiner Gegenwart bei euch. Und jetzt geht dieser wahre Hausherr aus dem Tempel weg. Jesus ging dorthin nach Bethanien und blieb dort über Nacht. Er zieht aus dem Tempel aus, denn nicht die Steine garantieren, dass er da ist. Auch nicht das Kreuz auf dem Altar garantiert, dass Gott da ist. Oder der Hahn auf dem Kirchturm oder die Struktur einer Landeskirche oder die Freiheit einer Freikirche. Wir können nicht über den Hausherrn verfügen. Er kommt und wir sollen da sein, wo er ist. Wenn wir das merken, dass nicht wir das Zepter in der Hand haben, dass wir ja nicht über den Hausherrn bestimmen können, da passiert bei uns so etwas Ähnliches wie bei diesen Kindern, dass wir sozusagen unmündig werden, dass wir uns einreihen, dass wir unsere Bedürftigkeit erkennen. Und dann dürfen wir solche werden, die ein Hosianna schreien und sagen, dich brauchen wir, weil du hilfst. Tritt auch der Heilige Geist an unsere Stelle und sagt, aber lieber Vater, er übersetzt unser Gestammel, sodass es vor Gott dann recht ist. So wird es dann schon recht. Nicht durch Opfertiere, nicht durch spezielle Münzen und andere Äußerlichkeiten. Der Heilige Geist transformiert oder übersetzt es so, dass es die Würdigkeit hat. Und deswegen dürfen wir mit unserem Gestammel und unserem bescheidenen Reden oder Schweigen vor Gott kommen. Dann, wenn wir das erkennen, dann leuchtet umso stärker, dann leuchtet wahrhaft das Evangelium auf. Für Kranke, für Unmündige, für Geistliche, geistlich Arme. Der Heilige Geist vertritt uns mit unaussprechlichen Seufzern, wenn wir nicht gut beten können. Und so dürfen wir mit dem, was wir können und vermögen, eine Kantate anstimmen. Amen.